Der Mensch im Trikot mit Lennart Hachmeister.
Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge von Der Mensch im Trikot mit Fabian Ernst. Die Folge war unglaublich spannend, weil sie unglaublich persönlich war. Wir kennen Fabian schon sehr, sehr lange. Wir machen viele Projekte mit ihm. Fabian ist eine ganz, 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 ganz herzliche Persönlichkeit. Von daher, ja, hoffe ich, dass das Gespräch auch entsprechend genauso verlaufen ist. So ein bisschen als kleine Information für dich, falls du denkst, oh, irgendwie die Soundquality und überhaupt zum Teil waren da irgendwelche Geräusche im Hintergrund und Fragen wurden gestellt. Das Interview wurde im Rahmen des Online-Corona-Fußballcamps von der Football Innovation Academy aufgenommen. Wir haben quasi am Nachmittag immer mit unseren Mitspielern und Teilnehmern noch einen Live-Podcast gemacht und daher gab es dann immer Live-Fragen aus dem Zoom-Raum sozusagen. Daher die Geräusche. Viel Spaß wünsche ich dir, hör rein und ich bin gespannt auf dein Feedback.
Fabio, herzlich willkommen zum Podcast, eigentlich auch zu deinem Podcast, muss man sagen. Also von daher ganz toll, schön, dass du dabei bist. Und ja, ich freue mich auf die nächsten paar Minuten, auf die nächsten Einblicke vielleicht, die du uns geben kannst, die Erfahrung, die du mit uns teilen kannst. Und ja, let's see,
sehr gerne.
Wo wir uns hinreden. Fabi, du warst Fußballprofi, Nationalspieler in Deutschland, in der Türkei bist du nach wie vor noch ein Volksheld, muss man sagen. Ist total verrückt, wenn man mit dir hier in Hannover lang geht. Da kennen viele Leute dich noch. Wenn du in der Türkei bist, dann ist es für dich fast, glaube ich, anstrengend, noch über die Straßen zu gehen, weil du einfach so wahnsinnig im Fokus, glaube ich, noch stehst durch deine Zeit dort. Ja, vielleicht magst du dich nochmal so ein bisschen für den einen oder anderen, der das jetzt, der dich noch nicht kannte und nicht gehört hat, nochmal in eigenen Worten kurz vorstellen.
Ja, du hast das ja schon gut eingeleitet. Wie gesagt, habe in der Jugend bei Hannover 96 angefangen, mit 4 Jahren, in der dritten F-Jugend. Bin dann alle Jugendmannschaften bei 96 durchgegangen. Bin dann schließlich in der Herrenmannschaft gelandet, unter anderem mit Gerald Asamoah, mit Raphael Schäfer war damals dabei, Otto Addo, den wir ja auch letztens im Podcast hatten. Wir sind dann aufgestiegen, wann waren das? 97, 98? Bin nicht ganz sicher. Aus der dritten Liga in die zweite Liga. Und danach bin ich nach Hamburg gegangen, habe da 2 Jahre gespielt. Danach 5 Jahre in Bremen gespielt, dann 3,5 Jahre in Schalke gespielt. Dann 4,5 Jahre in der Türkei, 3,5 Jahre bei Besiktas, 1 Jahr bei Kasımpaşa. Und unterdessen natürlich diverse Jugendnationalmannschaften durchlebt und auch A-Nationalmannschaft gespielt.
Ja, ziemlich beeindruckende Karriere, muss man sagen. Ne? Dritte F-Jugend Hannover 96. Das ist, ich glaube, ich habe ein Jahr später bei 96 angefangen, in der E- oder D-Jugend oder so. Und eigentlich ist das wie Lotto spielen. Wenn man sagt, ein F-Jugendspieler kommt bis in den Profikader. Muss man einfach eigentlich so sagen. Ne? Wenn jetzt irgendwie jemand bei 96 spielt in der F-Jugend, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er danach Anwalt wird, viel höher, als dass er Fußballprofi wird. War es planbar, dein Weg?
Ja, in der Anfangszeit nicht. Ich kann ja kurz erzählen, wie das der Einstellungstest in der F-Jugend war, glaube ich, damals so von der Torauslinie zur anderen Torauslinie wieder zurück.
Ehrlich?
Während sich Mama und Papa mit dem Trainer unterhalten haben und ich 10 Minuten auf dem Weg war, irgendwie kreuz und quer, Blumen gepflückt und so. Ja, da kann man das natürlich noch nicht planen. Ne? Ich denke, bis zum gewissen Alter ist es auch, es sollte immer viel Spaß dabei sein, aber dann, wenn eine gewisse Ernsthaftigkeit reinkommt, ist, wenn die Auswahlmannschaften greifen, sprich bei uns war es damals Kreisauswahl, dann ging es weiter in Bezirk, dann Niedersachsenauswahl, dann kommt schon ein gewisser Zug rein, wo du dann merkst, okay, du musst dich auch beweisen, nicht nur gegen im Verein, sondern halt auch Leute, die in anderen Vereinen spielen, dann nimmt das Ganze eine andere Wertigkeit an. Ne?
Mhm. Gab es für dich den Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich kann hiermit wirklich jetzt vielleicht meinen Lebensunterhalt verdienen oder ich kann wirklich einen Schritt gerade zum Profi packen oder war das immer für dich ein Stück weit automatisch oder vielleicht einfach, es kam irgendwie so und du konntest dich fast nicht wehren?
Naja, ich habe schon dafür gearbeitet, so ist es nicht. Das ist mir nicht alles in den Schoß
gefallen. Morgens aufgestanden, aber sind schon wieder
zum Beispiel. Also ich denke schon, das ist auch in gewisser Weise eine Lebenseinstellung irgendwie. Ne? Fußball musst du lieben. Ich habe jeden Tag Fußball gespielt. Ich habe ganz viele andere Sportarten nebenbei gemacht. Ich hatte, glaube ich, das Glück, dass ich damals noch nicht irgendwie 4-mal die Woche irgendwie ins NLZ laufen musste, sondern ich habe vielleicht bis zu meinem 14. Lebensjahr 2-mal trainiert die Woche, glaube ich, Pi mal Daumen, und hatte dann nebenbei halt viel Zeit, andere Sachen auch zu machen, sei es Basketball, sei es Tennis, sei es Tischtennis. Tischtennis bin ich richtig gut. Ich habe ein bisschen Leichtathletik zwischendurch gemacht. Also ich konnte unheimlich viele Sachen ausprobieren, was mich, glaube ich, in meiner Fußballerkarriere relativ weit gebracht hat oder mir geholfen hat. Was war die Frage?
Nee, war gut, ja. Und ich meine, das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Ne? Also in vielen NLZs hast du ab der, also konkret wahrscheinlich schon der F- oder E-Jugendtransfers oder sowas, ne? Fehlt das heutzutage, dieser jugendliche Leichtsinn, dass man einfach wirklich, also ich erinnere mich total an die Rundlaufpartien bei mir in der Jugend. Ich habe immer viele Tischtennis gespielt und ich habe es geliebt, Tischtennis zu spielen und war einfach auch einer so ein Ballkasper. Ne? Jeder, ich glaube, du kannst auch mit dem Ball umgehen, ne? Und ich glaube, es ist total wichtig für Kinder einfach, dass man halt nicht nur fokussiert auf Endziel, Endgegner, Fußballprofi hinarbeitet, sondern einfach noch ein bisschen drumherum geht.
So, ne? So ein Stück weit die Leichtigkeit ist schon verloren gegangen, glaube ich, mit der Zeit. Ne? Früher war es dann doch ein bisschen mehr Spaß. Heute, weiß nicht, wir werden es nicht mehr zurückdrehen können, größtenteils. Das Geschäft ist wahrscheinlich so, dass du mit 11, 12, 13 dann schon funktionieren musst, dass du relativ viel trainierst in meinen Augen, dass du teilweise dann schon, ja, weiß nicht, Ernährungspläne mit nach Hause kriegst und irgendwie dein Leben völlig durchgetaktet ist, nicht nur im Fußball, sondern auch in der Schule. Mhm. Ne? Teilweise, wenn du bis 16 Uhr Schule hast und danach zum Training hättest, dann hast du nicht mehr viel vom Leben. Ne? Und bei uns sah das, glaube ich, damals ein bisschen anders aus. Da war es ein bisschen freier.
Mhm. Aber war es für dich jemals Arbeit?
Nee, nie. Ja. Es ist mir vorhin eingefallen, gab auch einen Zeitpunkt, ich glaube, das war in der B-Jugend, das müsste U16 sein. Da habe ich zum Beispiel in der zweiten B-Jugend gespielt, weil irgendwie ein bisschen Probleme mit dem Trainer hatte und Schule nicht so lief und so. Dann habe ich ein Jahr lang zweite B-Jugend gespielt und da hätte ja keiner einen Pfennig auf mich gesetzt, dass ja, die Insider vielleicht schon, die sich auskennen, aber so sah halt komisch aus, ne? Dass du dann 3 Jahre später dann den Sprung machst zum Profi, in Anführungsstrichen. Ne? Also es gibt halt verschiedene Wege, ne? Nicht nur den einen,
Wahnsinn, ne?
Der so total durchgetaktet ist von A bis Z.
Ach spannend, ich dachte wirklich, du wärst so dieser klassische, in der U15 schon der Superstar im Team, deine U17-Nationalmannschaft, U19-Nationalmannschaft, du musst ja U17-Nationalmannschaft schon gewesen sein.
Ich glaube, U16 fing es an. Ja, ich habe alle Nationalmannschaften durchgespielt. Ich habe auch zu der Zeit auch weiter in Nationalmannschaft gespielt.
Obwohl du in der zweiten B warst?
Ja, nur im Verein war, ich kann mich nicht mehr so ganz entsinnen, aber es war halt eine komische Zeit.
Ja,
und ich weiß nicht.
Ja. Spannend. Ganz kurz nur, Barkin, wenn Fragen kommen, ich sehe es jetzt gerade nicht, dann stell du die Fragen. Okay, also wenn irgendwas gerade passt in die Situation, dann hau du gerne die Fragen raus aus dem Off sozusagen. Und genau.
Ich springe damit rein, ja.
Sehr gut, auch wenn du sonst wieder Fragen hast, shoot. Ich glaube, vorhin waren wir stehen geblieben, ob du diesen Moment hattest, wo du wusstest, okay, jetzt wird's ernst, in Anführungszeichen. Also, ja. Genau,
das kann ich wollte. Hatte ich ja schon erwähnt, du merkst es dann, wenn die Auswahlmaßnahmen greifen, wenn du dann anfängst, Länderpokal in Duisburg zu spielen für Niedersachsen zum Beispiel und dann die DFB-Scouts draußen stehen, dann kriegt das Ganze schon eine andere Dynamik.
Ja.
Und dann, ja, es ist dann noch was anderes, als nur für den Verein zu spielen. Ne? Und auch die Länderspiele, das sind Erfahrungen, wenn du dann mein erstes Länderspiel war, glaube ich, gegen Italien. Wir sind dann nach Florenz geflogen, U16, muss ich 15 Jahre alt gewesen sein. Das sind halt Sachen, die sind überragend. Ne? Das sind Erfahrungen, die kann dir keiner nehmen. Und weiß nicht, da waren ganz viele Reisen mit dabei. Eine WM gespielt, U17 in Ecuador zum Beispiel, mit Vorbereitungen einen Monat in den USA. Das sind solche Sachen. Und da merkst du schon, ne? Jetzt musst du dich beweisen. Nicht nur gegen deine Mitspieler, sondern halt auch gegen den Brasilianer, der dann gleich auf dich zuläuft oder so, ne? Mhm. Das nahm dann schon eine andere Wertigkeit
an. Ja, spannend. Und hattest du einfach Talent oder hattest du irgendwie so einen Geheimtrick oder irgendwie so, wo du sagtest, also gab es damals schon irgendeinen Trick oder irgendwas, wo du sagst, okay, deswegen bin ich irgendwie vielleicht gerade besser als andere oder war es einfach so, weil du talentierter warst, irgendwie vielleicht deine Position gefunden hast, im Flow warst oder gab es irgendwie sowas, dass du...
Du willst das Rezept wissen, ne?
Ja, so ein bisschen, die Suppe, wo ich
da vorne oder da und dann umrühren. Ja, es sind, glaube ich, zu viele Komponenten. Es ist einfach zu komplex. Ne? Ich meine, ich habe jeden Tag Fußball gespielt, mehr oder weniger, sobald ich mich erinnern kann, egal ob es geregnet hat, geschneit hat oder die Sonne schien.
Ja.
Ne? Das weißt du sicherlich auch noch. Früher war das halt ein bisschen anders. Da ist man dann auf den jeweiligen Platz gegangen, auf den Wolfsplatz, ohne sich zu verabreden. Und ab 15 Uhr warst du dann zu, weiß ich nicht, zu 8. Mhm. Ja, das sind halt Sachen, die haben mich geformt, ne? So auch im Fußballerischen. Und wie gesagt, nebenbei brauchst du sicherlich auch ein bisschen Glück, brauchst die richtigen Trainer, die auf dich setzen, die dich auch fördern. Ich hatte in der B-Jugend dann das Glück, das war so der Schritt, der für mich, glaube ich, dann nicht das Jahr zweite B-Jugend, sondern dann darauf, dass Mirko Slomka dann mein Jugendtrainer war. Und Mirko war für damalige Zeit schon sehr, sehr, sehr weit in dem, was er uns vermitteln wollte. Und ich glaube, da haben wir nicht nur ich, sondern alle drunter profitiert.
Weil es war ja schon auch wie ein goldener Jahrgang, mit dem du unterwegs warst. Ich meine, Gerald Asamoah, Sebastian Kehl war dabei, Otto Addo haben wir gestern auch gesprochen.
Die springen ein bisschen.
Ja?
Ja. Okay. Also es ist ein Jahr Unterschied. Sebastian Kehl war ein Jahr jünger, Otto war ein Jahr älter.
Ja.
Unser Jahrgang war meine Wenigkeit, Raphael Schäfer, Volkan Aslan, Gerald Asamoah, Boris Bisovic, Damian Brzina war damals auch noch im 96 in der dritten Liga.
Aber umso krasser, weil im Endeffekt, ich meine, die Namen, die ich gerade falscherweise genannt habe, ich meine, das ist total selten, dass heutzutage ein Jahrgang so viele Talente auf dem Markt oder in die erste Mannschaft spult. Das ist fast so, also das passiert nicht mehr eigentlich, ne?
Aber da zum Thema Glück kommt da wieder ins Spiel. 96 ist damals abgestiegen. 96 war das, glaube ich, ja. Ne? 1996. Ja. Vielleicht lüge ich, aber so viel mal Daumen. Wir waren A-Jugend, sind gerade A-Jugend-Jüngerjahrgang gewesen, sind dann A-Jugend-Älterjahrgang gekommen. Und Hannover hatte, glaube ich, dann zu dem Zeitpunkt nur noch 10 Profispieler, in Anführungsstrichen. Und wäre fast den Bach runtergegangen alles. Und dementsprechend musste man notgedrungen halt mit jungen Spielern auffüllen.
Ja.
Wären die weiter in der zweiten Liga gewesen, wer weiß, wo unsere Karrieren da hingelaufen wären. Kann man nicht sagen.
Ja, auch wieder war, stimmt schon, ja. Danach ging es weiter bei dir. Du hast Hamburg genannt, 96, Schalke, Werder, Beşiktaş und einen Verein danach, den ich nicht aussprechen kann.
Hast du ein paar schon.
Genau. Was waren für dich danach die Höhepunkte in deiner Karriere?
Chronologisch?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht eher so von der Prioritätenseite. Ja.
Nein, es gab ganz viele tolle Momente, die bei mir hängen geblieben sind. Wir können das, also das Aufstiegsspiel gegen TB ist sicherlich, auch wenn es lange, lange her ist, ist eins der Spiele, was ich nie vergessen werde.
96 TB?
Ja, das war einfach eine einmalige Atmosphäre im Stadion. Aber ich mache mal weiter. Sicherlich das Double mit Bremen zu gewinnen, mit dem 3:1 in München da Meister zu werden, war genial. Ein Pokalfinale in Berlin zu spielen, ist was Einmaliges. In der Türkei Meister zu werden, ist auch nochmal eine ganz andere Nummer. Und ja, nebenbei das ein oder andere Länderspiel, was ich auch nicht vergessen werde.
Mhm. Weil die Frage sicherlich kommt und schon kam, was war so dein Lieblingsspiel, so das, wo du dich am liebsten zurückerinnerst?
Ja. Ich habe nicht so oft Tore geschossen. Muss man dazu sagen. Deswegen kicke ich mir mal die raus, wo ich auch getroffen habe. Ich nenne drei. Gegen TB habe ich gut 11 Meter gemacht, der nicht ganz unwichtig war.
War es der entscheidende Elfmeter dann?
Nee, das war im Elfmeterschießen.
Ah ja, okay.
Zähle ich einfach mal als Tor.
Wie war es als junger Spieler, so einen Elfmeter zu schießen?
Ja, natürlich. Würde ich heute nie wieder machen.
Ja, ne?
Auf jeden Fall. Ja. Ich habe, glaube ich, nicht zu viel nachgedacht. Nach 120 Minuten hatte ich keinen Sauerstoff mehr.
Ja.
Länderspiel im Iran. Habe ich auch ein Tor gemacht. Haben wir schon vorhin kurz drüber gesprochen. Über 100.000 Zuschauer im Stadion. Das war auch der absolute Wahnsinn. Habe ich danach so auch nie wieder erlebt. Schalke Derby-Sieg gegen Dortmund.
Ah, ja, okay.
Gegen Dortmund 3:2 gemacht.
Du hast die Bude gemacht?
Ja. Gerald hat mir aufgelegt. Ich habe 3:2 gemacht. Das war mein einziges Tor für Schalke in, weiß ich nicht, 150.000 Spielen.
wichtigen Tore, ne? Start oder nachbekommen.
Ja, aber war schon. Das sind so. Ja, es gibt sicherlich noch ganz viele andere, aber das sind jetzt mal die drei, die ich rausblicke.
Wie ist so ein Derby-Tag, wenn du mit Schalke damals in Dortmund warst? Wie bereitet man sich auf sowas vor oder spürt man es einfach so von einer, also ist wirklich der ganze Pott elektrifiziert und alles redet, spricht, keine Ahnung, man steht morgens auf und sieht mehr oder weniger am Himmel irgendwie Hubschrauber langfliegen mit Auf geht's, Schalke.
Ja, so ähnlich. Es baut sich so chronologisch die Wochentage über hin auf. So die Anspannung, das ist das einzige Thema. Ne? Auch für die Medien außerhalb des Ruhrpotts ist es natürlich irgendwie das Spiel des Spieltags. Ne? Dementsprechend ist die Medienpräsenz sehr groß. Das merkst du als Spieler. Die Fans beim Training sind, wie nennt man's?
On fire.
Richtig. Ja, und teilweise hast du dann beim Abschlusstraining, dass die Fankurve beim 5 gegen 2 kommt und irgendwie Bengalos anmacht oder so und dann weißt du, morgen geht's los.
Okay, krass. Ja. Wie geht man damit um als Spieler? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass man, wenn man dauerhaft, wenn man hier auf einer Bengalo-Welle schwebt, ich meine, da muss man, also ich stelle es mir schwer vor, runterzukommen, überhaupt Distanz zu gewinnen, weil ich glaube, wenn du dich davon irgendwie einnehmen lässt, kann ich mir das auch, also ich meine, du kannst ja nicht dauerhaft irgendwie im Auto sitzen und die ganze Zeit irgendwie noch so Bengalo-Stimmung in dir drin haben, dass du irgendwie, also du musst ja auch irgendwie runterkommen, oder nicht?
Solche Spieler und solche Spieler. Ne? Einige brauchen das wirklich, um dann zu besonderen Leistungen irgendwie anzusetzen. Andere überdrehen völlig und sind am Spieltag gar nicht da. Jeder muss für sich da irgendwie so sein Maß finden, was er davon mitnimmt, was er davon zulässt, so an Emotionen. Ne? Das ist völlig unterschiedlich.
Ja?
Ich bin so Flatline.
Ruhrpol 60. Okay, und am Spieltag selber, wie ist es dann?
Ähnlich wie an anderen Spieltagen auch, nur dass die Fahrt zum Stadion, da merkst du schon, dass du dann in Dortmund bist.
Ja?
Ja, das ist dann schon was anderes, als wenn du irgendwie im Breisgau nach Freiburg fährst ins Stadion. Da kommt dir schon eine Welle von Bierduschen oder whatever entgegen.
Ja. Wie ist es, wenn du jetzt zurückfährst, gehst als normaler Fabian Ernst, in Anführungszeichen, wenn du nach Hamburg gehst, nach Schalke fährst oder auch nach Istanbul. Also wie ist das für dich, an so alte Wirkungsstätten zurückzugehen? Hast du dann noch irgendwie Emotionen, wenn du da drin bist, vielleicht auch wieder im Stadion oder Leute dich erkennen? Oder ist das für dich ein ganz normaler...
Ja, so ein bisschen Wehmut ist immer dabei. Ne? So ganz abgelegt, dieses Fußball-Dasein, dieses Profitun, kann man, glaube ich, nicht. Ne? Oder kann ich persönlich nicht. Ne? Ich würde dann schon gern wieder da unten probieren, irgendwie auf den Platz zu kommen und aufzulaufen.
Wenn er Lust hat, ich
kenne so 10 Minuten, könnt ihr noch. Ja, aber ansonsten ist es, du triffst dann halt oben viele Bekannte und hast ja sicherlich auch schon mal erlebt in den VIP-Räumen der Stadien, da ist dann halt viel Trara, viel Trubel und wenig Spiel.
Ja. Und ganz konkret, weil wir waren zusammen in Istanbul und ich fand es total beeindruckend, dass du in Hannover in meiner Wahrnehmung relativ anonym rumlaufen kannst, fast schon. Und ich werde es nicht vergessen, wie im Flugzeug, Turkish Airlines, der Flugbegleiter direkt nach Landung von dir ein Selfie haben wollte. Und das ging ja wirklich weiter. Ich erinnere mich an eine Szene, wo wir vom Stadion waren in Beşiktaş, wo einer aus dem Auto, mehr oder weniger aus dem Fenster geschrien hat, irgendwie Fabian Ernst, wo ich mir dachte, okay, der will ich erschießen oder so. Und wie ist der Unterschied da? Also wenn du die türkische Mentalität nimmst und die deutsche und auch vielleicht auch deine Erfahrung dort. Also ist es wirklich komplett 180 Grad anders? Oder hast du einfach dort einfach wirklich Nagel auf den Kopf getroffen und du bist da einfach wirklich für ewige und 3 Tage
Superhero? Ja, ganz grundsätzlich. Also Fußball hat schon einen anderen Stellenwert in der Türkei. Das ist vergleichbar mit richtig Hardcore Schalke oder Dortmund Anhängern oder sowas, wo du dann auch reingeboren wirst und ne, und die Wertschätzung für ehemalige Spieler ist eine völlig andere. Das sind so, natürlich, ich hatte das Glück, zu einem Zeitpunkt nach Beşiktaş zu kommen, wo wir dann ein halbes Jahr später das Double geholt haben, von daher hat man dann da schon einen Stein im Brett. Wenn du deine Leistung nicht bringst, dann kann das ganz genauso auch in die andere Richtung gehen. Aber bei mir
hat
alles gepasst zu dem Zeitpunkt.
Ja, spannend. Ich habe ein Buch von Robert Enke damals auch gelesen, wie er in Istanbul war.
Ein bisschen verfolgt oder mal eine Reportage
gesehen. Das ging ja voll nach hinten los.
Ja, als Torwart ist es natürlich sowieso grundsätzlich doppelt Belastung. Und in der Türkei, wenn du da im ersten Spiel oder was er erzählt hat, im zweiten Spiel einen Fehler machst, dann
vorbei. Krass. Ja. Ja.
Auch mental, glaube ich, kriegst du da keinen Fuß mehr auf den Boden für dich selber.
Ja. Und was ist, besser ist jetzt so eine dumme Frage irgendwie, ne? Aber welchen Fußball, welche Kultur oder welche Emotionalität würdest du bevorzugen oder taugt dir mehr rückblickend? War es das türkische oder der deutsche Fußball?
Schwere Frage. Ich genieße ja ein bisschen beides immer noch.
Ja. Ne?
Ich bin ja schon noch regelmäßig in der Türkei und mich freut das auch, wenn die Leute mich noch erkennen und wenn man dann ein bisschen was zu reden hat. Mhm. Genauso gefällt mir das, dass ich hier durch Hannover gehen kann und nur ganz, ganz wenige mich erkennen. Mhm. Also von daher.
Ja. Haben wir darüber gesprochen. Ja. Wenn du mal eine schlechte Woche hast, dann fliegst du in die Türkei und dann einen Tag am Flughafen hattest du 100.000 Leute, die Fabian gerufen haben, kannst du zurückfliegen.
Das Ego aufpolieren.
Genau. Heute, wir gehen ganz, ganz chronologisch durch, als ob wir einen Plan gehabt hätten. Was machst du heute? Weil ich glaube, auch ein ganz lustiger, also dass du aus der Portokasse mal den Club gekauft hast, muss ich heute noch drüber lachen, als ich es gelesen habe. Was machst du heute in deiner heutigen Zeit, nach Fußballprofi sozusagen? Mhm. Was ist da heute sozusagen bei dir am Start? Und das als Zeitmark, weil ich glaube, Nestlé war eben nicht ein super Millionen-Invest. Ich glaube, deswegen kam dieser Spruch in der Zeitung.
Das ist ja wieder auch völlig aus dem Zusammenhang gegriffen.
Genau,
deswegen, Spruch, von daher will ich da auch gar nicht weiter drauf eingehen.
Ja. Ich wollte es nur sagen, weil ich es lustig fand.
Ja, ich finde es nicht lustig. Genau. Weil das so eine gewisse Arroganz mit sich bringt. Ne?
Ja.
Und das mag ich nicht, weil ich bin momentan auch unter anderem auch Clubbesitzer in Dänemark.
Ja.
Und da hat man schon eine gewisse Verantwortung auch für den Verein, für die Leute und man macht das nicht mal eben so. Ne? Ja. Schüttel das mal eben so aus der Tasche, sondern da ist schon viel Verantwortung auch mit drin in der Geschichte. Ne? Sei es, das ist die eine Geschichte, die ich mache. Natürlich, PIA sind wir momentan aktiv, neu gegründet. Das Online-Camp, wo wir uns jetzt gerade mehr oder weniger befinden. Mhm. Und andere Sachen um den Fußball herum, wo wir dann vielleicht ein anderen Mal nochmal drüber sprechen.
Ja. Vier, vielleicht für euch ist es klar, die Zuschauer jetzt gerade hier, vielleicht kannst du so ein bisschen ausformulieren und vielleicht die Idee dahinter, die du auch maßgeblich mit beeinflusst hast, ein bisschen aus.
Da haben wir auch gerade eine Frage zu, welche Jahrgangsmannschaften die Vier plant für die nächste Saison?
2012 bis 2006/2007.
Ja, ungefähr.
Aber jetzt durch Corona ist es alles ein bisschen schwer zu planen. Schauen wir mal. Aber grundsätzlich, warum, wieso, weshalb vier? Vielleicht auch ansetzend auf das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ganz, ganz viele Jungs halt im jungen Alter schon sehr viel Druck in ihren Vereinen erfahren und ich will nicht sagen, dass wir da die Lösung für haben, aber dass wir einfach irgendwie einen Gegenpol dazu schaffen wollten und auch durch Aaron, der da natürlich ein ganz, ganz wichtiger Part in der Geschichte ist, den Jungs halt ganz viel Freude wieder mitgeben wollen am Fußball.
Aaron, hast du schon angesprochen und hatten wir, glaube ich, auch schon im Podcast. Wie kam es dann im Endeffekt dazu, dass, also jetzt in Hannover haben wir den Standort, glaube ich, auch so ein Stück weit, können wir auch ganz offen aussprechen, weil ich meine, das Ganze ist ja auch Teil unseres Clubs sozusagen, dass wir da eine Veränderung einwirken lassen. Wer wäre jetzt der ideale Teilnehmer vom Club in Hannover, deiner Meinung nach? Oder wo würdest du sagen, du kannst dich hier bei uns anmelden und das würde dir gut stehen?
Ja. No limit. Also ich wüsste nicht, warum man das beschränken sollte.
Ja.
Ne? Natürlich Spaß am Fußball vorausgesetzt. Ich glaube, was nicht ganz so zu uns passt, wenn die Eltern so dahinter sind und pushen und die Jungs irgendwie zum Profi machen wollen, weil wir da irgendwie gedanklich erstmal, also wir, wenn ich sage wir, dann meine ich uns als Vier-Team, wo was mehrere Leute beinhaltet, wo wir gedanklich einfach einen anderen Ansatz haben, um die Jungs zu fördern. Mhm.
Auch da ist es, also glaubst du, dass man den Weg zum Profi, wenn man heutzutage jetzt nicht mehr in der Z ist, in der U17 oder sowas, dass man den Schritt zum Profi dann noch gehen kann? Weil diese Frage kommt, glaube ich, auch häufiger. Ich bin jetzt noch nicht mehr in der Z mit 16 Jahren, 17, 18 Jahren oder sowas. Ist es dann noch realistisch oder sagst du sogar, selbst wenn du in der U19 beim NLZ bist, ist es nach wie vor noch nicht realistisch?
Ja, also U19 haben wir vorhin noch drüber gesprochen, ist keine, ist vielleicht ein Sprungbrett, aber ist keine Garantie, dass man irgendwie mal mit Fußball irgendwie sein Geld verdienen kann, wenn man U19 Bundesliga spielt. Was wollte ich sagen? Ich glaube, ich hab's vergessen.
Wieder zugeschickt. Keine Garantie?
Ja, richtig. Ich habe selbst auch schon oft erlebt und gesehen, dass Jungs, die im NLZ sind, fangen an, U11, U12, U13, und dann funktioniert das auch immer nicht mehr, für ein Jahr oder so. Dann sind sie raus, müssen irgendwo anders Fuß fassen und manchmal tut dieser Schritt zurück auch, dann in den Beispielen, die ich kenne, tat das dann auch ganz gut. Und in 2 Jahren will der gleiche Verein, der ihn vorher aussortiert hat, den wieder in NLZ haben. Das zeigt so ein bisschen irgendwie so das System, ne, dass größtenteils NLZ-Mannschaften halt den Spielern nicht die Zeit geben, sich zu entwickeln, altersgemäß zu entwickeln, weil jeder hat irgendwie so seine andere Phase, wo er dazulernt, wo er einen Sprung macht. Der eine macht das mit von 12 bis 14, der andere vielleicht von 14 bis 16. Ich kann das nur bedingt verstehen, dass NLZ-Mannschaften dafür keine Zeit haben, weil die Trainer wollen größtenteils halt auch Ergebnisse sehen, auch wenn da oft was anderes gepredigt wird. Mhm. Aber ja, im NLZ muss es dann halt doch mehr Hand in Hand gehen, Ergebnisse und Entwicklung des Spielers. Und manchmal funktioniert das halt nicht. Mhm. Und ich glaube, unser Ansatz ist da anders. Wir würden nie irgendwen aus irgendwelchen Gründen auch immer rausschmeißen, weil er nicht mehr gut genug ist oder weil er zu gut ist oder whatever, sondern ich glaube, wir haben den Luxus, die Kinder die Zeit zu geben, die sie dann auch wirklich brauchen.
Mhm. Das ist so ein schöner Spruch, vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Wie ist es, wenn man vielleicht auch, weil ich weiß, dass es extrem wichtig ist, dass Kinder auch nicht nur eine fußballerische Ausbildung bekommen, sondern sich auch neben dem Fußballplatz vorbereiten aufs Leben, in Anführungszeichen. Wie ist das, wenn man als Beispiel bei dir vielleicht konkret Fußballprofi war, über Jahre hinweg, und dann von jetzt auf gleich weiß, okay, meinen Vertrag will ich nicht mehr verlängern, das Ding ist jetzt durch. Dann, wie ist das? Dann ist aus vorbei, du bist dann komplett von jetzt auf gleich auf dich allein wiedergestellt und bist im normalen Leben, also in einem normalen Leben, wie jetzt sozusagen jeder andere auch, der nicht irgendwie zweimal am Tag trainiert. Gibt es eine Vorbereitung für oder gibt es irgendwie Leute, die dich mit begleiten oder ist es einfach wirklich so, ciao Fabi, war nett, tschüss.
Also wenn du professionell Fußball spielst, grundsätzlich, ich sag mal 90% oder 95% haben Berater oder eine Beraterfirma dahinter, die, wenn sie es gut macht, den Spieler auch darauf vorbereitet, was nach der Karriere passiert. Das ist der eine Punkt. Zweitens, wenn du wirklich gut spielst und hast einen Verein, wo das auf beiden Seiten passt, dann ist das ja auch oftmals so bei ehemaligen Spielern, dass Vereine dich fördern in gewissen Sachen, dich unterstützen, sei es in der Trainerfrage oder im Management oder wo auch immer. Mhm. Bei mir war das jetzt weniger der Fall, weil ich in den letzten 4 Jahren in der Türkei war und mein Lebenspunkt eigentlich Hannover ist oder sein sollte, auch zu dem Zeitpunkt schon. Aber grundsätzlich ist das schwer, während der Karriere irgendwie einen zweiten Karriereweg zu planen oder einzugehen, weil du zu sehr damit beschäftigt bist, Fußball zu spielen, zu trainieren, zu funktionieren. Da kannst du jetzt keinen Studiengang anfangen oder was. Es gibt Leute, die das können, aber ich für meinen Teil hätte das nicht gekonnt.
Ja. Also sind wirklich Berater dann die Personen oder das eigene Netzwerk sozusagen, wo man sich danach dann quasi positioniert und.
Naja, es ist ja. Jeder weiß, dass es irgendwann vorbei ist. Irgendwann mit 38 wirst du wahrscheinlich keinen Profifußballer spielen. Das weißt du mit 20, das weißt du mit 25 und dementsprechend kannst du dich natürlich auch vorbereiten.
Ja.
Das ist wahrscheinlich dann bei mir war es glaube ich mit 34, dass dann der Punkt da ist, wo du sagst, jetzt fängt das andere Leben an.
Mhm. Ja. Der hat auch noch eine ganz, ganz tolle Frage.
Ganz tolle.
Eine ganz, ganz tolle Frage, die mir auch gerade abhanden gekommen ist. Würdest du, was würdest du jetzt vielleicht NLZ oder Nachwuchsspielern, die ambitioniert sind und sagen, ich will all in gehen, Vollgas Fußballprofi, was würdest du denen empfehlen? Würdest du, also weil auf der einen Seite musst du ja all in gehen und Vollgas, hast du ja auch gerade gesagt, also als Nachwuchsspieler, auch als Fußballprofi danach. Aber zeitgleich gibt es ja A, sowieso die Karriere nach der Karriere oder die Zeit nach der Karriere zumindest und auch die Wahrscheinlichkeit, dass du gar nicht die Karriere erst anfangen kannst. Was würdest du
Nachwuchsspielern... Ist das jetzt die tolle Frage? Oder?
Das war jetzt gerade die Ausweichphase okay. Von der tollen Phase.
Hatten wir ja schon, glaube ich, dass es gibt einfach kein Rezept, um Profi zu werden. Wenn jemand das Ziel hat und auch wirklich alles dafür tut und dafür lebt, why not? Du trainier so oft du kannst. Ich sage auch nicht, dass NLZ schlecht sind. Vielleicht sind das für einige Spieler das A und O, sich da auszupowern und sich auszutesten. Von daher muss jeder seinen eigenen Weg finden.
Ja, schön. Ich würde langsam aber sicher auch, Markin, vielleicht auch in deine Richtung, dem ja, das eine runde Sache machen lassen werden hier. Von daher deine Fragen nochmal, Markin, vielleicht? Vielleicht auch aus der Gruppe, aus der Runde?
Also im Grunde genommen wurden die meisten schon beantwortet. Aber eine Frage, ich glaube, das weißt du jetzt aus dem Kopf nicht, Fabian, wie viele Bundesligaspiele du gemacht hast. Ich denke mal, so ad hoc wirst du das nicht mitgezählt haben.
Ich glaube, ich tippe mal 340 oder sowas, Bundesliga. Ich tippe mal. 348, sage ich.
Ja, und was der Unterschied zwischen der deutschen und türkischen Meisterschaft ist, hast du eigentlich im Grunde genommen schon damit beantwortet, was eigentlich der Fußball dort bedeutet. Deswegen glaube ich immer auch immer. Und die anderen Fragen haben wir eigentlich schon im Grunde genommen aus dem Chat beantwortet, im Gespräch heraus, ja.
Ja, dann habe ich noch, danke Bakin, du hast glaube ich so ein bisschen meine Frage wieder nach oben geholt. Wie hast du es hinbekommen, A, so konstant Fußball zu spielen, über so viele Jahre hinweg? Und wie bist du dabei so bodenständig geblieben? Weil jeder, der dich kennt, der weiß, dass du brutal bodenständig bist und sowas von irgendwie auf dem Boden der Tatsachen geblieben bist. Wie hast du das beides hinbekommen?
Ja.
Wenn ich das wüsste, doch.
Das Frühstück. Frage 1. Einfach eine Maschine gewesen? Nein, Spaß.
Nee, weil du musst ja...
Also ja, ja. Keine Ahnung. Aber was soll ich darauf antworten? I don't know. Ich habe einfach immer probiert, irgendwie mein Bestes zu geben. Und das hat oftmals geklappt.
Ja.
Ja, ich habe für mich auch eine gewisse Art und Weise, ich meine, jeder muss das für sich selber auch tun. Ich habe auch eine Art und Weise, Fußball zu spielen, die halt, ne?
Die entspannt.
Die mir, das wäre schlecht, wenn es dem nicht wäre. Ne? Sonst
ja. Hätte ich
es nicht geschafft, aber halt auch ein bisschen mit Köpfchen.
Ja, manchmal gibt es ja so schlaue Antworten im Sinne von voll Power und dann volle Entspannung und keine Ahnung. Mhm. Aber sowas.
Nee.
Okay.
Nee. Und ja. Bodenständig?
Ja.
So wie du aufwächst, bist wahrscheinlich. Ne? Das ist ja auch viel, was du so in jungen Jahren mitkriegst, ne? Das lebst du ja dann auch oft. In meiner Erfahrung dann halt auch
später.
So, sei es Elternhaus, sei es Freunde von damals oder so.
Ja. Was ich mal ganz total sympathisch fand, war, als du meintest, dass du mehr oder weniger in derselben Nachbarschaft wieder jetzt wohnst, wo du damals aufgewachsen bist. Ne? Das ist irgendwie sowas, was für nahezu niemanden mehr der Fall ist irgendwie. Ne? Also da wieder hinzukehren, selbe Hut mehr oder weniger, wo man wirklich auch groß geworden ist. Ne?
Ja. Ja, Hannover hat es mir irgendwie angetan. Vielleicht bin ich auch zu früh weg, keine Ahnung.
Ja.
Ich war mit 18 meine erste Wohnung dann in Hamburg gehabt, ne? Und aber mich hat es immer wieder dann irgendwie nach Hannover gezogen. Auch in der Karriere immer wieder mal am Wochenende mal gerne hier gewesen. Ja, und jetzt wieder in der Südstadt, hier praktisch Luftlinie 50 Meter zu dem Boca, wo ich damals als kleiner Knirps irgendwie gekickt habe.
Ja, echt cool.
Ja. Den Boca gibt es noch tatsächlich noch?
Ja, den gibt's noch. Den gibt's noch. Das ist einer, soll ich sagen?
Ab morgen sind da. Fabi ist immer um 15 Uhr da, ne? Also 15, 16 Uhr ist Fabi. aber du hast es gerade ein bisschen angesprochen. Wie wichtig ist das private Umfeld wirklich? Also wie wichtig sind vielleicht auch die Eltern in dem Nachwuchsbereich? Hattest du Druck von den Eltern? Wie wichtig ist danach vielleicht auch Freundinnen, Frauen, die man irgendwie an der Seite hat, weil ich glaube, dass da auch viel mitgetragen werden muss irgendwie, ne? Also die Umzüge und so weiter.
Ja. Ja, meine Eltern haben mir nie Druck gemacht. Die haben, ich glaube, einmal ein böses Wort von meinem Vater gekriegt, wo er hat das aber nicht gut gespielt. So. Alles andere war...
Aber niemand war so fahren, wie du musst? Und
nee, gar nicht, null. Die haben mich unterstützt und sind überall mit hingekommen. Teilweise meine Brüder dann auch mit im Gepäck. Ne? Mein kleiner Bruder hat auch Fußball gespielt, mein älterer dann bis zum 10. Lebensjahr. So sind wir so ein bisschen mit dem Fußball gewachsen. Ne? Die zweite Frage war?
Frau.
Ja, die Frau ist einfach, die ist seit, wie alt bin ich? Zu alt. Seit mit 18 sind wir zusammengekommen. Also praktisch bevor ich richtig Profi geworden bin. Und das ist jetzt schon eine ganz schön lange Zeit. Und wir haben das alles miteinander durchlebt. Das heißt, Umzüge, neue Städte, neue Mannschaften, neue Spielerfrauen in Anführungsstrichen. Das ist ja auch Sachen, ein anderes Umfeld dann auch für die Freie. Aber wir haben das alles zusammen gemeistert.
Ja, schön. Cool. Fabi, deine letzten Fragen. So unsere Klassiker-Frage am Ende. Die drei Sachen, die du für den deutschen Fußball wünschst, was wäre das?
Das war demnächst wieder Fußball sehen im Fernsehen oder in den Stadien, so schnell wie möglich. Für den deutschen Fußball?
Ja.
Ich glaube, das ist...
Das größte
Thema überhaupt. Das ist bitte wieder irgendwie
Scheiß auf alles. Scheiß auf Konzept.
Nee, wüsste ich jetzt nicht so.
Okay.
So ganz genau.
Dann deine Tipps, auch wenn du es vielleicht schon ein paar Mal ansatzweise gesagt hast, aber deine Tipps für jemanden, der jetzt vor dir steht und dich fragt, Fabi, was kannst du mir mit auf den Weg geben, dass ich erfolgreicher Fußballprofi werde?
Meine Weisheiten.
Deine Weisheiten sozusagen.
Ja. Ich glaube, den Aaron hat das ja auch schon oft gesagt, wenn es bezüglich Trainingsinhalte geht, dann ist das Wiederholung, 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 Wiederholung. Bis das irgendwie in dir drin ist, alles. Ne? Bis du nicht mehr nachdenkst, weil du spielst gut Fußball. In meinen Augen, wenn alles, wenn das nicht aus dem Kopf passiert, sondern wenn das alles instinktiv passiert. Ne? Und bis das passiert, musst du den Ball, weiß ich nicht, musst du 1 Million, nicht mehr, 2 Millionen Soul-Taps gemacht hast. Ne? Und andere Dinge. Du wisst, was ich meine. Mhm. Und des Weiteren, immer mit Spaß bei der Sache sein natürlich. Du lass dich nie irgendwie zu irgendwas zwingen. Und vielleicht probier auch, wenn du die Zeit hast, mal eine andere Sportart aus. Das ist so, wenn es die Zeit zulässt. Mhm. Das wären so die Dinge, die ich mitgeben könnte.
Cool, danke dir, Fabi.
Gerne.
Eine Frage noch, weil ich glaube auch gerade nochmal kam, war, wie geht's weiter mit der 4 und dem Online-Camp? Wird es nochmal weiter Kurse geben in die Richtung? War es das einzige Online-Camp jetzt oder vielleicht auch da nochmal ein paar Worte, was vielleicht noch kommen kann?
Ja, das Online-Camp grundsätzlich ist natürlich durch Corona irgendwie geboren, so ein bisschen aus der Not geboren. Und aber wir haben gemerkt, dass das gut angekommen ist. Und wir sind in Planung, das weiter fortzuführen, vielleicht auch noch andere Inhalte mitzugeben. Und ich denke, das wird nicht das letzte Online-Camp gewesen sein, das wir mit der FIA veranstaltet haben.
Cool. In dem Sinne, vielen Dank.
Gerne.
Und an all die Zuschauer, Zuhörer, ich glaube, jetzt kommt nochmal ins Bild. Zack, 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 wir sehen uns. Vielen Dank, dass auch du und ihr mit dabei wart. Wir sehen uns morgen früh um 10 Uhr nochmal. Dann seht ihr das ganze Team nochmal, das Team hinter dem Team. Ihr habt ja bisher irgendwie immer nur so ein paar gesehen und ein paar gehört. Aber da waren noch durchaus mehr mit dabei. Von daher morgen 10 Uhr gerne einschalten unter dem Link, den ihr auch jetzt gerade hier habt. Und genau, dann gibt es noch ein paar Impulse von uns. Nochmal so ein kleines Dankeschön auch. Die Sieger der Challenge werden ausgewertet. Und irgendwas vergessen, Arun? Nö. Schöne Grüße von Arun.
Er schläft gerade ein.
Und genau. Also in dem Sinne ganz lieben Dank und schönen Nachmittag noch.
Das war Der Mensch im Trikot mit Lennart Hachmeister. Eine Produktion von We3 in Kooperation mit der Football Innovation Academy. Folgt uns auch auf unseren Social Media Kanälen. Die Links findet ihr in der Beschreibung.